Hi, ich bin Nina Bust-Bartels. Willkommen im Hörsaal. Der Hörsaal ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wir suchen hier für euch jede Woche die spannendsten Vorträge aus der Wissenschaft. Und heute geht's ums große Ganze, um den Kapitalismus. Denn der ist am Limit, sagt Ulrich Brandt, unser Redner heute im Hörsaal.
Wie können wir diesen Widerspruch besser verstehen, dass es einerseits ein enormes Wissen, auch eine öffentliche Aufmerksamkeit gibt für die Klimakrise, aber andererseits der ökologische Umbau viel zu wenig stattfindet. Die imperiale Lebensweise ist das, wie viele Menschen sehen, wenn ich mehr habe, dann habe ich ein besseres Leben. Wir sagen immer wieder, das ist F&F, Fleisch und Fliegen. Und wie gesagt, es ist keine moralische Kategorie zu sagen, du sollst nicht oder du bist schuld, sondern es ist erstmal zu verstehen, wie sich unser Lebensalltag, Arbeitsalltag sozusagen reproduziert.
Wie wir leben, macht den Planeten kaputt. Imperiale Lebensweise nennt Ulrich Brandt das. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Wien und aktuell Gastwissenschaftler am Forschungskolleg Zukünfte der Nachhaltigkeit an der Uni Hamburg. Diese imperiale Lebensweise bringt den Kapitalismus an seine Grenzen, argumentiert Ulrich Brandt. Weil die Folgen der Klimakatastrophe immer teurer werden, kann der Kapitalismus sein Versprechen, Wohlstand für alle zu schaffen, nicht mehr halten. Der Vortrag von Ulrich Brandt heißt »Imperiale Lebensweisen« und er hat ihn am 22. April 2025 im Rahmen der Reihe »Reclaiming Tomorrow – Ringvorlesung zur Klimakrise« an der Uni Hamburg gehalten.
Ja, einen schönen Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, wir beginnen jetzt diese Vorlesungseinheit hier an der Universität Hamburg und auch für die Zuhörenden bei Deutschlandfunk Nova, dem Sendeplatz Hörsaal. Und das Motto von Hörsaal gefällt mir wirklich gut. Mal hören, wohin die Wissenschaft uns bringt. Das ist auch heute das Motto für diese Vorlesung. Und ich hoffe, dass ich Ihnen bei dieser Vorlesung Wissen, neue Perspektiven und auch die ein oder andere Anregung vermitteln kann. Da es sich um eine interdisziplinäre Vorlesung handelt, mit eben auch naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Beiträgen, möchte ich nochmal sagen, sozusagen, was meine Herangehensweise als Politikwissenschaftler, als Sozialwissenschaftler ist, um Ihnen oder auch uns mit wissenschaftlichen Methoden diese Unübersichtlichkeit, diese auch sehr widersprüchlichen Entwicklungen, die wir heute haben, etwas zu ordnen, uns zu unterstützen, diese Entwicklung zu ordnen. Und dabei wähle ich eine Vorgehensweise, nämlich über Begriffe die Realität fassbar zu machen. Es gibt auch andere, manche machen das mit Zahlen, mit sehr viel Empirie. Ich werde auch Empirie bringen, aber ich versuche, diese widersprüchlichen, dynamischen, mannigfaltigen Entwicklungen über vor allem drei Begriffe heute in der Vorlesung abzuhandeln. Nämlich einerseits den Begriff der imperialen Lebensweise, wie er auch im Titel ist. Dann die These des auch neuen Buches von Markus Wissner und mir, Kapitalismus am Limit. Diesen Begriff werde ich kurz entwickeln. Und dann im zweiten Teil der Vorlesung der Begriff der Projekte. Und wir argumentieren, dass es verschiedene gesellschaftspolitische Projekte gibt, um die sich Akteure, politische, wirtschaftliche Akteure gruppieren, um eben mit der aktuellen Situation in ihrem Interesse umzugehen. Also diese Projekte sind wissenschaftliche, wenn man so will, Idealtypen, die wir herausarbeiten. Und ich stelle Ihnen im Rahmen dieser Vorlesung drei dieser Projekte vor. Jetzt fünf Überlegungen unter dem Titel Imperiale Lebensweise, nämlich einerseits möchte ich auf die ambivalenten klimapolitischen Entwicklungen der letzten Jahre eingehen. Dann ist mein Hauptargument, das gemeinsam mit Markus Wissen entwickelt, dass der soziale und ökologische Umbau, vor allem der ökologische Umbau, der so dringend ist, aber auch so schwierig, und das hängt ganz stark mit dem zusammen, was wir als imperiale Lebensweise bezeichnen. Hören Sie eigentlich auch immer imperiale Produktion und Lebensweise, es ist nicht nur eine Lebensweise. Dann versuchen wir jetzt im neuen Buch Kapitalismus am Limit vor dem Hintergrund mit der Folie der imperialen Lebensweise die aktuelle Situation genauer zu verstehen. Und da ist unsere These, dass auf eine bestimmte Art und Weise der Kapitalismus ans Limit kommt. Das heißt nicht, dass es eine Apokalypse gibt, dass der Morgen vorbei ist, sondern dass bestimmte Formen, die uns sozusagen geläufig sind gesellschaftlich, dass die nicht mehr funktionieren. Vor allem die Form der Krisenbearbeitung, das wird gleich mein Argument sein, die funktioniert nicht mehr. Und dann möchte ich verschiedene Projekte entwickeln. Ich habe das schon genannt, nämlich einerseits gibt es durchaus ernsthafte Bemühungen, den Kapitalismus, unsere Wirtschaft ökologisch zu modernisieren. Da kann man sozusagen Teile der letzten Regierungen in Deutschland, Österreich für nehmen. Es gibt ein zweites Projekt, wir nennen das einen antiökologischen, einen autoritären Backlash, also eine, haben Sie Trump vielleicht im Kopf, also sozusagen die Verteidigung der fossilen und imperialen Lebensweise. Und ein drittes Projekt, das nennen wir eine solidarische Lebensweise, das wird der Abschluss meiner Vorlesung. Zur ersten Überlegung. Wir erleben einerseits seit vielen Jahren Nachhaltigkeit als wichtiges Thema, dass es hier an der Universität Hamburg diese Klimavorlesung gibt, an vielen anderen Universitäten, wir starten an der Universität Wien jetzt auch. Das hängt ganz stark damit zusammen, dass es seit vielen Jahrzehnten wissenschaftliche Studien gibt, dass die Politik das intensiv diskutiert, dass es Klimaproteste gibt. Denken wir an die Fridays for Future vor einigen Jahren, Extinction Rebellion, letzte Generation und anderes, dass es auf der EU-Ebene auch 2019 mit der ersten Kommission Ursula von der Leyen den europäischen Green Deal gab, also ein sehr ambitioniertes Programm, um die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals, dann auch wirklich umzusetzen. Und auf der Alltagsebene, und da gehören wahrscheinlich viele im Raum oder auch am Radio dazu, ist sozusagen eine biologische, zumindest Ernährungsweise, vielleicht auch Konsumweise, dass wir darauf achten, was für Kleidung wir kaufen, wie wir uns bewegen mit dem Fahrrad, möglichst wenig oder nicht zu fliegen und anderes. Das ist für viele heute durchaus angekommen. Aber gleichzeitig geht etwas weiter, was eine Forschungsgruppe um Will Steffen vor 20 Jahren als große Beschleunigung, als Great Acceleration genannt hat. Das bedeutet, das Argument war in wichtigen Aufsätzen, dass vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg einerseits der materielle Wohlstand enorm zugenommen hat. In meiner Elterngeneration kann ich das sehr gut beobachten. Menschen mit ganz normalem Einkommen, die normale Beschäftigungsverhältnisse hatten, konnten in Urlaub fahren, konnten sich ein Auto leisten, konnten mehr oder weniger auch gesichert in ihren Arbeitsplätzen leben. Das waren ja Neuerungen, die es vorher nicht gab. Und gleichzeitig sind die materiellen Bedingungen, die biophysischen Bedingungen, was Rohstoffverbrauch angeht, was Energieverbrauch angeht, was Emissionen angeht, vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg, seit den 50er Jahren angestiegen. Und das berühmte Schaubild von Will Steffen und seinen Kollegen sind diese steilen Kurven nach oben. Das signalisiert die große Beschleunigung seit 1950. Und diese große Beschleunigung hat Christoph Görg mit seiner Forschungsgruppe sozusagen argumentiert und erforscht. Die geht weiter. Die geht weiter ab 2000 und sie beschleunigt sich, sie intensiviert sich. Es gibt eine zweite große Beschleunigung. Das hängt natürlich ganz stark einerseits mit dem Aufstieg von China, von Indien, von anderen Ländern zusammen, aber auch mit Digitalisierung, mit einer zunehmenden Rohstoffintensität, Energieintensität in unseren Gesellschaften. Und ganz aktuell, ich habe ja gesagt, einerseits gibt es durchaus eine Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeitsfragen. Ganz aktuell müssen wir feststellen, dass die Weltzerstörer wieder Konjunktur haben. Das kriegen wir ja fast atemlos mit, wenn wir die Nachrichten aus den USA hören. Und die Weltbewahrerinnen, also die, die dafür sich einsetzen, dass nachhaltige Politik gemacht wird, die sind eher in der Defensive. Andreas Malm, ein Kollege von der Universität Lund in Schweden, spricht sogar von fossilem Faschismus. Also Faschismus als offene Gewalt und als permanente Propaganda. Wenn wir das mal, das ist eine große Diskussion um Faschismus, aber wenn wir das mal als zwei Merkmale von Faschismus nehmen, offene Gewalt bei der Durchsetzung von fossilen Energieprojekten und die permanente Propaganda, es gibt keinen Klimawandel, es wird alles gut, dann kann man mit Andreas Malm vielleicht sogar von fossilem Faschismus sprechen. Eine aktuelle Dynamik ist auch, dass der Think Tank in London, Banking on Climate Chaos, die machen jedes Jahr eine Studie, wie viel Kredite die Banken vergeben für Investitionen in die Förderung von fossiler Energie. Und sie kommen für das Jahr 2023 auf 700 Milliarden Dollar. Eine gewaltige Summe. Und akkumuliert seit dem Paris-Abkommen von 2015 zeigen sie, dass es fast 10-mal so viel sind, also 6,9 Trillionen Dollar, 6,6900 Milliarden Dollar haben die Banken an Investoren an Unternehmen vergeben, damit sie fossile Energieträger aus der Erde holen. Und dann haben wir auch auf der politischen Ebene, wir haben gerade den Wahlkampf in Deutschland gehabt, dass rechtsautoritäre Politiken auch bei den Wahlen durchaus erfolgreich sind mit Klimahysterie, wie sie das nennen. Also das mit dem Klima, da wird nur geschrien von irgendwelchen grünen Spektren und eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm. Und auch im aktuellen Koalitionsvertrag, der nicht von Klimahysterie spricht, aber wenn wir den vergleichen mit dem Koalitionsvertrag von vor 4 Jahren, ist das Umweltthema deutlich zurückgegangen. Und auch auf der alltagsweltlichen Ebene, das ist auch Teil der klimapolitischen Konstellation, müssen wir feststellen, dass dann doch nicht der Nachhaltigkeitsgedanke so weit in der Gesellschaft verankert ist. Die Internationale Energieagentur veröffentlicht jedes Jahr die Zahlen der Neuzulassung von Autos weltweit und stellt fest für das Jahr 2023, dass 48% aller global neu zugelassenen Autos SUVs oder größer sind. Das ist eine enorme Zahl, dass einerseits durchaus auch der Anteil der E-Autos steigt auf 25% weltweit, aber auch die SUVs sind teilweise E-Autos, aber sie werden immer größer und wir wissen aus vielen Studien, dass allein schon die Größe dieser Autos im Produktionsprozess unglaublich rohstoff- und energieintensiv ist. Und ein letztes Schlaglicht auf die aktuelle klimapolitische Konstellation möchte ich Ihnen geben mit einer Studie von Lucas Chancel, die vor 2,5 Jahren erschienen ist in der Zeitschrift Nature Sustainability. Lucas Chancel ist Mitarbeiter von Thomas Piketty, den vielleicht manche kennen, der die berühmten Studien gemacht hat zur Ungleichheit, zur zunehmenden Ungleichheit in der Welt in den letzten 10 Jahren. Und Lucas Chancel hat sich das mal angesehen, die Ungleichheit, was die Emissionen angeht. Und hat sich vorgenommen mit seinem Forschungsteam, was seit 1990 mit dem Beginn der internationalen Klimadebatte und 2019, wie sich die Emissionen entwickelt haben und stellt fest, dass das wohlhabendste 1% der Weltbevölkerung, wohlhabend entlang von Vermögen und Einkommen, 23% der globalen Emissionen verursacht haben und die unteren 50%, wozu jetzt in Deutschland relativ wenig Menschen gehören, gerade mal 16% der globalen Emissionen. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Vor 5 Jahren hat man das kaum noch diskutiert, da ging es immer um wir. Wir sind verantwortlich für die Klimakrise und Chancel und andere haben diese Diskussion angestoßen, nicht nur über die materielle Ungleichheit, Sie kennen die Studien von Oxfam, die jedes Jahr im Frühling erscheinen, über die Ungleichheit, die starken Vermögenszuwächse der richtig Reichen, aber Chancel ist in der Lage zu zeigen, dass auch bei den Fußabdrücken, bei den ökologischen, bei den Emissionen es eine enorme Ungleichheit gibt. Soweit ein paar Schlaglichter zur aktuellen klimapolitischen Konstellation. Und jetzt möchte ich natürlich auf die Frage eingehen, wie können wir diesen Widerspruch besser verstehen, dass es einerseits ein enormes Wissen, auch eine öffentliche Aufmerksamkeit gibt für die Klimakrise, aber andererseits der ökologische Umbau viel zu wenig stattfindet. Und da ist der Vorschlag von Markus Wissen und mir der imperialen Lebensweise. Wir haben den Begriff angefangen zu entwickeln, nicht umsonst in der Krise 2008, 2009, als wir verwundert waren, dass ja auch schon damals, vor 15 Jahren, unglaublich intensiv über die Klimakrise diskutiert wurde. Aber die erfolgreichste politische Maßnahme in der Krise 2008, manche werden sich erinnern, war die sogenannte Abwrackprämie. Also waren 2.500 Euro die Autobesitzer, Autobesitzerinnen bekommen haben, wenn sie ihr noch funktionierendes Auto verschrotten lassen, also nicht verkaufen woanders hin, verschrotten lassen und sich ein neues Auto kaufen, um die Konjunktur zu stabilisieren. Ne, unterstützt von natürlich Gewerkschaften, Unternehmensverbänden, von der Politik damals. Und das war die erfolgreichste politische Maßnahme. 5 Milliarden Euro sind dafür eingesetzt worden. Und wir haben uns gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum wird in der tiefen Wirtschaftskrise nicht umgelenkt? Warum wird nicht das Geld zur Stabilisierung der Wirtschaft in den Umbau der Autoindustrie gegeben? Warum werden nicht die 5 Milliarden genommen, um den öffentlichen Verkehr auszubauen, um vielleicht die Unternehmen dazu zu bringen, dass sie Busse bauen, Züge und Straßenbahnen? Das ist eine andere Technologie, aber das wäre ja mittelfristig denkbar. Warum hält man an der Autoindustrie fest? Und natürlich gibt es ökonomische Interessen. Es gibt politische Interessen. Aber unser Argument ist, da gibt es etwas, was tief in die Gesellschaft eingeschrieben ist, in den Alltag der Menschen, in den Lebensalltag, in den Arbeitsalltag. Und das bezeichnen wir als imperiale Lebensweise. Es ist eine Lebensweise, nicht weil die Menschen böse sind, sondern weil sie in ihrem Alltag ganz selbstverständlich auf Produkte zurückgreifen, auf Handys, auf Autos, auf Billigfleisch, denken wir an Futtermittel, auf Kleidung, auf Turnschuhe und vieles andere, was andernorts, und andernorts heißt ganz oft im globalen Süden, unter zerstörerischen, ökologischen und brutalen sozialen Bedingungen produziert wurde. Das ist die Idee des Imperialen. Also nicht imperialistisch, da geht jetzt ein Land in ein anderes Land, wie wir es gerade erleben im Krieg gegen die Ukraine, sondern imperial bedeutet ausgreifend auf die Arbeitskraft, auf die Natur an anderen Orten. Auch bei uns, ja, auch die Fleischfabriken in Deutschland, die für Tönnies dann die Zulieferer sind für das Billigfleisch von Tönnies, das unter schlechten Arbeitsbedingungen, unter ökologisch schrecklichen Bedingungen produziert wird. Auch das ist dieses Imperiale. Da wird sozusagen innerhalb von Deutschland, innerhalb von Europa ausgegriffen. Und wie gesagt, es ist keine moralische Kategorie zu sagen, du sollst nicht oder du bist schuld, sondern es ist erstmal zu verstehen, wie sich unser Lebensalltag, Arbeitsalltag sozusagen reproduziert. Wie sind wir ganz selbstverständlich im Alltag, damit wir immer dieses Äußere brauchen? Zeitgleich zu unserem Buch hat der Kollege Stefan Lessenich von der Universität Frankfurt am Main einen Begriff geprägt, der Externalisierungsgesellschaft. Der Soziologe, die Soziologie mag ja diese Bindestrich-Soziologien, Risikogesellschaft, Abstiegsgesellschaft. Und Lessenich sagt, die Externalisierungsgesellschaft, unser Wohlstand basiert darauf, dass eben die negativen Voraussetzungen und auch die negativen Folgen, denken wir eben an die Emissionen, externalisiert, also nach außen geschoben werden, räumlich nach außen geschoben werden oder zeitlich nach außen geschoben werden in die Zukunft. Das hat ganz viel zu tun mit Politik, mit militärischen Aktionen, ja, mit den wirtschaftlichen Interessen von großen Unternehmen, aber es hat eben auch damit zu tun, dass es im Alltag einen Vollzug gibt, dass Menschen das vielleicht sogar cool finden oder vielleicht haben sie keine Alternative, wenn sie auf dem Land leben und keinen guten öffentlichen Verkehr haben und das Auto brauchen oder wenn es ein Status ist, dass ich eben dreimal im Jahr Kurzurlaub mache mit dem Flugzeug nach Barcelona oder London, weil es die Nachbarn und Nachbarinnen auch machen. Ja, das sind ja auch teilweise, ja, Zwänge wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber teilweise Handlungsmuster, die eben auch über Status eingeschrieben sind. Und die Kraft der imperialen Lebensweise basiert eben darauf, dass diese Voraussetzungen unsichtbar bleiben. Ja, wir sehen ja im Handy nicht, unter welchen Bedingungen es produziert wurde. Und wie gesagt, nicht, weil wir böse Menschen sind. Natürlich haben wir Wahlmöglichkeiten zwischen nur ein Handy zu haben, das möglichst lang zu nutzen, vielleicht ein Fairphone zu haben oder geht der Trend vielleicht inzwischen zum Dritthandy, ja, ich weiß es nicht, und sozusagen immer das neueste Modell zu haben. Natürlich gibt es die Wahlmöglichkeiten, aber das Handy selber ist natürlich erstmal Teil dieser imperialen Lebensweise. Und wir sagen, wieder zweite Beschleunigung, Stichwort, was ich vorhin ausgeführt habe, im Globalisierungsprozess seit Mitte der 90er Jahre vertieft sich diese imperiale Lebensweise bei uns im Norden. Der Konsum, der Warenkorb hat enorm zugenommen. Der Stromverbrauch gerade über Digitalisierung, vielleicht pro Produkt ist weniger Rohstoff, ist weniger Energie notwendig. Aber es hat enorm viel nochmal zugenommen an Warenverbrauch, an Energie- und Rohstoffverbrauch. Und die ganze Dynamik im Globalisierungsprozess kommt natürlich daher, dass sich auch im globalen Süden, in den sogenannten Schwellenländern, Wohlstand entwickelt. Und dieser Wohlstand ist auch mangels Alternativen für viele Menschen die imperiale Lebensweise. Das deutschsprachige Buch Imperiale Lebensweise von 2017 ist in 12 Sprachen übersetzt worden, unter anderem auch ins Chinesische. Und der Kollege von der Peking-Universität sagte, als ich mal in Peking einen Vortrag gehalten habe zum Thema, das ist unser Problem. Das müssen wir genauer verstehen, warum auch in China diese Automobilisierung, die Selbstverständlichkeit von Fleischkonsum als Wohlstandsindikator und vieles andere, Fast Fashion, schneller Umschlag bei der Mode, warum kommt das so an und warum haben Staat und Unternehmen das vorangetrieben? Man hätte ja auch vor 25 Jahren in China sagen können, wir setzen viel stärker auf öffentlichen Verkehr. Aber nein, es ist erstmal auf die Automobilisierung der Gesellschaft gesetzt worden. Und auch das ist wieder kein nicht moralisch, sondern erstmal beobachtend, um die Welt besser zu verstehen. Aber wir müssen anerkennen, vor dem Hintergrund der imperialen Lebensweise, Das ist das Verständnis von gutem Leben. Die imperiale Lebensweise ist das, wie viele Menschen sehen, wenn ich mehr habe, dann habe ich ein besseres Leben. Wir sagen immer wieder, das ist F&F, Fleisch und Fliegen. Das sind die attraktiven Punkte. Und die Kollegin Christa Wichterich aus Bonn sagt dazu, F&F&P, also neben Fleisch und Fliegen, ist es noch die polnische Sorgekraft, die auch selbstverständlich auf deren Arbeitskraft zurückgegriffen wird, wenn es hier Pflegenotstand gibt, um dann auch Angehörige zu pflegen. Das ist sozusagen im Kern die imperiale Lebensweise. Es sind alltägliche Praktiken, die eingebettet sind in ökonomische, politische Strukturen. Und wir verwenden den Begriff des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, des Habitus. Es gibt eine Art Verkörperlichung, das Wünschen einer bestimmten Lebensweise. Und das macht es eben so schwer, dann auch Alternativen zu formulieren. Im Buch von 2017 haben wir dann historisch argumentiert. Wir haben den Begriff der imperialen Lebensweise in der Diskussion verortet. Das macht man so in der Wissenschaft. Aber wir haben auch nochmal uns als Hobbyhistoriker betätigt und gehen nochmal die Zeit seit der Eroberung der Welt, also seit dem Beginn der Kolonialzeit durch und versuchen dann nochmal mit großen Schritten natürlich die imperiale Lebensweise genauer zu verstehen. Seit dem Kolonialismus, also seit dem 16. Jahrhundert, waren es vor allem die Interessen der herrschenden Klassen, der ökonomischen, politischen, die eben billige Rohstoffe, billige Arbeitskraft nach Europa geschifft haben, um dann eben ein paar Jahrhunderte später auch sozusagen die Grundlage schon zu legen für die industrielle Revolution. Aber das Nord-Süd-Verhältnis war lange eines, das den Luxuskonsum oder vor allem die Edelmetalle in den Norden gebracht hat. Und das wurde so eine Art auch Lebensstil, Lebensweise. In Paris gab es um das Jahr 1800 bereits 600 Cafés. Und Café heißt ja, dass der Kaffee eben ein Importgut, ein Kolonialgut ist, das ankommt. Im Alltag wurde Baumwolle, Zucker, Tee, Kaffee immer wichtiger. Und auch die ärmere Bevölkerungsschichten haben zunehmend die sogenannten Kolonialwaren konsumiert im 19. Jahrhundert. Es gibt ein sehr schönes Buch von James Baldwin, das ist vor 5 Jahren ins Deutsche übersetzt worden, mit dem einfachen Titel Zucker. James Baldwin bezieht sich nicht explizit auf den Begriff der imperialen Lebensweise, aber als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, das passt 1:1 auf den Begriff. Und ich zitiere ihn an 2 Stellen dieser Vorlesung, Baldwin. Einmal zur frühen Phase des Kolonialismus und der Entwicklung der globalen Zuckerökonomie. Ich zitiere. Hinter der simplen Tasse gesüßten Tees stand ein erstaunliches globales Handelsnetz. Ein weltweiter Transfer von Gütern, Gegenständen und Menschen mit all den notwendigen kommerziellen Aspekten der Finanzierung und Versicherung, der Gegenden und Menschen aus verschiedenen Kontinenten verband. Dessen Zweck war es, das geschmackliche Bedürfnis der Europäer und das ihrer ausgewanderten Nachfahren, denken wir an die USA oder Australien, zu befriedigen, die weit entfernte Kolonien besiedelten. Das ist sozusagen ein Blick auf die Entwicklung der imperialen Lebensweise im Bereich Zucker. Es gibt wunderbare Studien zu Baumwolle und zu vielem anderen. Erinnern Sie sich nochmal anfangs an den Begriff der großen Beschleunigung. Ich habe ja gesagt, das geht nicht los, dieser enorme Wohlstandszugewinn und damit einhergehende Rohstoff- und Energieverbrauch. Das beginnt nicht mit dem frühen Kapitalismus im 18., 19. Jahrhundert, sondern vor allem mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Zeit bezeichnen wir in den Sozialwissenschaften als Fordismus. Ja, Henry Ford, der sozusagen Anwender des Fließbands für die Automobilproduktion, die Fließbänder sind gar nicht von Henry Ford erfunden worden, das wird immer wieder erzählt, sondern die sind erfunden worden in den Fleischfabriken von Chicago, also beim Schlachten und bei der Weiterverarbeitung des Fleisches, weil es produktiver war. Aber Ford hat sich das abgeschaut und hat seine berühmte Tin Lizzie, also sein erstes Modell sozusagen in Massenproduktion über das Fließband auch gearbeitet. Und dieser Fordismus, der vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, also er war vorher schon entwickelt, aber nach dem Zweiten Weltkrieg Massenproduktion, Massenkonsum, eine enorme Wohlstandssteigerung, kommt sozusagen zu sich selbst und ermöglicht den Menschen ein materielles Wohlstandsniveau, was es historisch noch nicht gab. Es wurde also auch attraktiv für die Lohnabhängigen, bei aller Disziplin, die sie ja aufbringen mussten, in die Fabriken zu gehen, auf die Felder zu gehen, in den Bergbau zu gehen. Aber sie haben hohe Einkommen gehabt Und es war attraktiv, es war breit akzeptiert, dass es diese neue Form des Wohlstandskapitalismus gibt. Timothy Mitchell, ein Kollege aus den USA, nannte das mal die Carbon Democracy, die Kohlenstoffdemokratie. Er hat gesagt, Demokratie ist ja nicht nur die politische Demokratie von freien Wahlen und freier Meinungsäußerung und freier Versammlung. Demokratie ist immer auch soziale Demokratie. Meine ich jetzt nicht die Partei wird, sondern soziale Demokratie heißt, materielle Teilhabe wird ermöglicht in einer Gesellschaft. Und Mitchell argumentiert, dass vor allem die Kohlenstoffe, also die fossilen Energieträger, haben diese Beteiligung der Menschen an der Gesellschaft ermöglicht. Dieser Fordismus, dieser Nachkriegskapitalismus kommt in die Krise in den 70er, 80er Jahren. Und dann entsteht das, was wir später als Neoliberalismus, als neoliberale Globalisierung bezeichnet haben. Das durchaus zu Spaltungen führt, also da gibt es auch im globalen Norden einige, die verlieren. Denken Sie an die berühmten Industriearbeiter, Industriearbeiterinnen, vor allem Arbeiter, die jetzt ja vermeintlich Trump und die AfD und die FPÖ wählen, weil sie sich abwenden von den etablierten Parteien. Aber es gibt durchaus Studien, die zeigen, da gab es auch eben seit den 80er, 90er Jahren zunehmende Arbeitslosigkeit, Einkommensverluste und Ängste. Ängste um den Arbeitsplatz, was wir ja bis heute erleben. Und trotzdem gibt es im Globalisierungsprozess und in der bereits wahrgenommenen von vielen Abstiegsangst, gibt es durchaus einen Konsens, nämlich die imperiale Lebensweise, also der billige Zugriff auf Arbeitskraft, der billige Zugriff auf Natur, das soll erhalten bleiben. Billige Nahrungsmittel, größere Autos aus Sicht vieler, billiges Fliegen oder auch der ganze Komplex der Digitalisierung. Ich zitiere für die Phase des Fordismus nochmal Walwin, weil ich das ganz spannend finde, wie sich der Kapitalismus verändert und wie er auch konzentriert wird, wie die großen Unternehmen, die transnationalen Unternehmen zunehmend bestimmen, wie die Wirtschaft strukturiert ist. Ich zitiere. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich unsere Ernährungsweise unter dem Einfluss des Agrobusiness extrem verändert. Große Unternehmen entwickelten sich zu Landwirtschaftskonzernen und es ist ein System entstanden, das Kritiker als Big Food bezeichnen. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel wird die Hälfte aller Lebensmittel von nur 10 Konzernen produziert. Ein Großteil dieser Lebensmittel ist verarbeitet und wird mit Zucker versetzt. Der Westen exportiert enorme Mengen an verarbeiteten Lebensmitteln in andere Länder. Das ist sozusagen die Konstellation, die Walden für die Nachkriegszeit beschreibt, die wir sozusagen fortschreiben können, auch bis heute. Ich komme zu meiner dritten Überlegung, die relativ knapp ist, und dann zur vierten Überlegung dieser konkurrierenden Projekte. Wie wird nun mit der sich zuspitzenden Klimakrise umgegangen? Also erstmal drittens. Das Argument von Markus Wissen und mir in dem Buch, was wir letztes Jahr veröffentlicht haben und wo wir uns wirklich lange überlegt haben, können wir in diesen unübersichtlichen Zeiten auch das große Ganze denken? Also können wir wieder einen Vorschlag machen? Natürlich erstmal aus einer ökologischen Perspektive, aber eben auch angereichert aus anderen Perspektiven. Können wir das alles in den Blick nehmen? Es müssen Sie als Leserinnen und Leser entscheiden, ob uns das gelungen ist. Aber wir haben uns dann getraut, in einem langen Prozess mit viel auch Umwegen ein Buch vorzulegen mit dem Titel Kapitalismus am Limit. Und wir argumentieren nicht, dass es zu einer Apokalypse kommt, dass der Kapitalismus in 5 Jahren oder 10 Jahren vorbei ist, sondern wir sagen, dass er mit zentralen Widersprüchen, mit zentralen Problemen nicht mehr umgehen kann. Erstens, das wird vor dem Hintergrund des Gesagten jetzt nicht überraschen, bedeutet die Ausweitung und Vertiefung der imperialen Lebensweise in unserem Land, in Europa, aber auch im globalen Süden, dass das zu einer Art Normalität wird. Und diese Normalität, denken Sie an die Corona-Krise, denken Sie an auch den Beginn des Krieges gegen die Ukraine, diese Normalität soll wiederhergestellt werden. Wenn man sich die Zeitung daraufhin mal durchliest, ist ein unglaublich starkes Narrativ, dass wir immer wieder Normalität schaffen müssen oder auch jetzt in der Wirtschaftskrise. Aber diese Normalität gerät gleichzeitig an ökologische Grenzen. Es gerät an ökologische Grenzen, weil die planetaren Grenzen, wie Joran Rockström und andere das bezeichnen, überschritten sind. Aber auch, aus Sicht der imperialen Lebensweise, weil die historischen Formen der Externalisierung, also die Tatsache, dass der globale Norden auf die billigen Produkte im globalen Süden zurückgreifen kann, das wird umkämpfter. Der globale Süden, vor allem China, aber auch Indien, Brasilien, wollen selber an die Rohstoffe im Süden, um die imperiale Lebensweise in ihren Ländern auszuweiten und zu vertiefen. Sie kennen vielleicht den Begriff des Landgrabbing, also die Konkurrenz um Land, um fruchtbares Ackerland, um Rohstoffe, um Bergbau in afrikanischen, lateinamerikanischen, asiatischen, osteuropäischen Ländern, wo ja China, die chinesischen Firmen längst am Start sind. Also die Normalität gerät an Grenzen, aber auch die ökonomische Normalität, dass völlig selbstverständlich der globale Norden auf den Süden in kolonialer Manier zurückgreift, das wird umkämpfter. Es findet weiter statt, aber es wird umkämpfter. Und unser drittes Argument, warum wir sagen, der Kapitalismus kommt an sein Limit, ist, dass ein historischer Mechanismus von kapitalistischen Gesellschaften ins Wanken kommt. Der historische Mechanismus war, dass der Kapitalismus sich immer durch Krisen erneuert hat. Denken wir mal an die Krise von 1929, die große Weltwirtschaftskrise, die ja eine Krise des liberalen Finanzkapitalismus war, wie er im 19. Jahrhundert entstanden ist. Und in dieser tiefen Krise von 1929 folgende gab es zwei Auswege, zwei Versuche, diese Krise zu lösen. Der eine Versuch war schrecklich brutal, das war der Faschismus. Auch der Faschismus hat versucht, mit der Krise von 1929 umzugehen. Und der andere war dann vor allem in den USA der sogenannte New Deal von Franklin Roosevelt und dann auch von anderen Ländern übernommen, der Versuch, dass eben Industrie gefördert wird, dass öffentliche Infrastrukturen gefördert werden, dass Formen von Sozialstaatlichkeit entsteht und anderem. Das, was wir dann später als Fordismus bezeichnet haben. Und diese Projekte, ich komme ja nachher nochmal darauf zurück, diese Projekte haben aufs Härteste und durch einen brutalen Krieg miteinander gekämpft. Und zum Glück hat das Projekt des New Deal gewonnen, aber immer auch auf dem Rücken von Menschen in den Ländern oder auch im globalen Süden. Also der Kapitalismus hat sich erneuert, hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg durch einen Krieg hindurch aber erneuert und hat einen enormen Wohlstand geschaffen. In den 1970er Jahren kommt diese Konstellation in die Krise und es gab auch da Auseinandersetzung, wie wird nun mit der Krise dieses Nachkriegskapitalismus umgegangen, mit der beginnenden ökologischen Krise. Denken Sie an den Bericht des Club of Rome von 1972, da war ja durchaus die ökologische Krise schon thematisiert. Und die Antwort, die sich durchgesetzt hat in den 70er Jahren, war die Globalisierung, die neoliberale Globalisierung. Also nicht so sehr in Deutschland, aber verspätet auch in Deutschland, aber in USA und Großbritannien ganz stark Sozialstaatsabbau, Schwächung der Gewerkschaften, aber auch die Unternehmen sind sozusagen in andere Länder gegangen, ja, damit sie dort günstiger produzieren können oder eben auch an Rohstoffe rankommen. Das war eine Form der Krisenbearbeitung, die dann durchaus wieder zu Wachstumsraten und zu dem geführt hat, was wir Globalisierung bezeichnen. Und das auch unter großen ökologischen Kosten. Der italienische Theoretiker Antonio Gramsci hat das vor langer Zeit mit Blick auf diese erste Konstellation, also die Krise 1929, als passive Revolution bezeichnet. Ich finde das einen ganz interessanten Begriff. Er sagt, das Revolutionäre ist, dass der Kapitalismus umgewälzt wird, ja, vom Finanzkapitalismus, der bis in die 1920er zu einem Industriekapitalismus. Ja, da waren ganz viele Kämpfe dabei von Gewerkschaften um gute Arbeitsbedingungen und anderes und dann eben zu dem Kapitalismus der neoliberalen Globalisierung. Das ist das Revolutionäre für Gramsci. Das Passive ist, dass es unter der Kontrolle der ökonomischen und politischen Eliten geschieht. Ja, die wollen natürlich die Kontrolle über die Gesellschaft behalten. Also es ist nicht Revolution von unten, sondern es ist mehr oder weniger eine Revolution gedacht von oben. Und unser Argument ist jetzt, dass angesichts der Tiefe der ökologischen Krise und bestimmte Aspekte der Vertiefung ahnen wir noch gar nicht, dass der Kapitalismus sich nicht mehr erneuern wird. Das ist eine Hypothese, ja? Und hoffentlich liegen wir falsch, aber wir gehen mit guten Gründen und mit vielen Studien davon aus, dass vor allem die Reparaturen, denken wir an das Ahrtal, denken wir an die Überschwemmung in Pakistan zwei Sommer, denken wir an die Überschwemmung letzten September in Ostösterreich, dass die Reparaturen immer teurer werden, dass sie Konflikte generieren und dass das Wohlstandsversprechen des Kapitalismus wenn nur genug produziert wird, bleibt auch für die Ärmeren was hängen, dass das nicht mehr der Fall ist. Diese These, wir fügen noch anderes an, entwickeln wir im Buch. Also die Erneuerungsfähigkeit des Kapitalismus ist in Frage gestellt, obwohl es Versuche gibt, darauf gehe ich jetzt gleich ein, es Versuche gibt, diese Erneuerungsfähigkeit herzustellen, aber erstmal ist unsere Überlegung, dass das nicht mehr geschehen wird. Was sind also nun verschiedene Projekte? Wie gesagt, das sind Abstraktionen, wissenschaftliche Abstraktionen, um die sich bestimmte wirtschaftliche, politische Kräfte gruppieren, um nun in der Krise zu agieren, handlungsfähig zu bleiben. Die erste nennen wir die autoritäre Stabilisierung bestehender Verhältnisse oder, wenn Sie so wollen, der imperialen Lebensweise. Emblematisch wäre der Verbrennermotor und auch die weitere Zunahme der Automobilisierung der Welt mit dem Verbrennermotor. Und da können Sie politisch natürlich das Trump'sche Projekt im Hinterkopf haben. Das zweite Projekt wäre die ökologische Modernisierung des Kapitalismus. Ich habe das erwähnt, das wäre der Versuch des europäischen grünen Deals und andere durchaus da voranzukommen. Und dafür wäre emblematisch das Elektroauto. Und das dritte, das bezeichnen wir als solidarische Lebensweise. Das ist ein Versuch, sozusagen aus den Wachstumszwängen und aus der permanenten Eskalation, die ja auch die ökologische Modernisierung erzeugt, rauszukommen. Und da wäre das emblematische Beispiel, der öffentliche Verkehr, den aufzubauen oder die sogenannte erzwungene Mobilität. Also dass viele Menschen ja auch sich jeden Tag bewegen müssen, weil sie aus Hamburg wegziehen müssen, weil die Mieten zu hoch sind. Dann müssen sie vielleicht jeden Tag 50 oder 100 Kilometer fahren, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Auch diese erzwungene Mobilität würde stark reduziert werden. Und diese drei Projekte möchte ich jetzt abschließend kurz durchgehen. Die ökologische oder ökokapitalistische Modernisierung, wie wir sie nennen, ist wichtig und ich will die nicht auf eine Stufe stellen mit dem anderen Projekt des antiökologischen. Bitte kein Missverständnis. Ich halte das für ganz wichtige Initiativen und dem Kern dieses ökologischen Modernisierungsprojektes steht die Dekarbonisierung, also die Überwindung des Einsatzes fossiler Energieträger, Kohle, Gas, Öl und die Ersetzung über erneuerbare Energien. Und da ist ja gerade im Stromsektor in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Das soll einhergehen mit grünem Wachstum, mit grünen Jobs und anderem. Und der europäische Green Deal, den wir im neuen Buch ein ganzes Kapitel widmen, um diese Konstellation des grünen Kapitalismus oder der ökologischen Modernisierung besser zu verstehen. Allerdings melden wir Zweifel an, ob dieses Projekt in dem Versprechen, wirklich die Gesellschaft zu dekarbonisieren, also Europa sozusagen auf Netto Null zu bringen, also sozusagen keine Nettoemissionen mehr zu haben, dass das gelingen kann. Und wir argumentieren entlang von verschiedenen Linien. Die erste ist, auch bei der ökologischen Modernisierung wird die Wachstumslogik des Kapitalismus nicht in Frage gestellt. Es soll halt grünes Wachstum sein. Aber wir wissen aus vielen Studien, vor allem eine Metastudie, eine Überblicksstudie des Instituts für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur in Wien, die haben sich 800 Studien zum Thema Entkopplung mal angesehen. Also Entkopplung, die angenommene Entkopplung vom Wirtschaftswachstum einerseits, von den Emissionen oder vom Ressourcenverbrauch. Und sie zeigen, das mag in einigen Bereichen gelingen, aber insgesamt gelingt das nicht. Insgesamt bedeutet Wirtschaftswachstum mehr Rohstoffverbrauch und mehr Emissionen. Und in der Wachstumsorientierung sind ja auch Interessen verbunden, starke Kapitalinteressen, die natürlich Interesse haben, dass weiter gewachsen wird. Zweitens stellt diese Strategie der ökologischen Modernisierung oder dieses Projekt nicht die koloniale Ausbeutung des globalen Südens in Frage. Das, was heute als Energiepartnerschaft, Wasserstoffpartnerschaft, Rohstoffpartnerschaft gepriesen wird, wird von meinen Kolleginnen und Kollegen in Lateinamerika ganz anders benannt, nämlich als grüner Kolonialismus. Ja, das ist sozusagen die Fortführung für die wieder europäischen Interessen oder die US-amerikanischen Interessen oder heute auch die chinesischen Interessen, aber die Ausbeutung dann von Lithium und Kupfer und anderem geht weiter oder die Ausbeutungspalette, wenn Sie so wollen, wird einfach ausgeweitet auf Lithium, Wasserstoff oder jetzt groß in der Diskussion die seltenen Erden. Ein Elektroauto braucht schätzungsweise 4-mal so viel Kupfer wie ein herkömmliches Auto mit Verbrennermotor. Also muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Die EU hat selber Studien dazu gemacht, dass sich der Import von Lithium beim Umstieg auf E-Autos ver-40-fachen müsste in den nächsten Jahrzehnten, damit überhaupt ausreichend Batterien gebaut werden können für E-Autos. Also, wie man so schön sagt in Österreich, das geht sich nicht aus. Es wird nicht reichen, so wichtig die Ansätze einer ökologischen Modernisierung sind, es wird sich nicht reichen. Und gleichzeitig, das beobachten wir ja gerade sehr schmerzhaft in Realtime, geraten selbst diese Projekte einer ökologischen Modernisierung unter Druck. Auf der globalen Ebene, eben Stichwort Trump, aber auch wenn wir uns den neuen Koalitionsvertrag hier in Deutschland ansehen, oder in Österreich haben wir ja auch eine neue Regierung. Nach 5 Jahren, auch dort der Koalitionsvertrag, ist klimapolitisch, umweltpolitisch ein Rückschritt im Vergleich zu dem Koalitionsvertrag vor 5 Jahren, als die Grünen noch in der Regierung waren. Und in Deutschland ist das ja ähnlich. Das zweite Projekt, das nennen wir die autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise. Es gibt jetzt natürlich ganz viel Diskussion, Literatur über den Aufstieg der rechtsextremen Kräfte, AfD, FPÖ, Teile der konservativen Parteien, weil sie Versprechungen machen, weil sie an rassistischem Alltagsverstand in unserer Gesellschaft anschließen. Ja, das Stichwort, die Migration sei die Mutter aller Probleme und anderes, kommt ja offensichtlich bei Teilen der Bevölkerung an. Die Medien schreiben das groß, die Interpretationen der rechtsautoritären Parteien. Und ich würde auch mal die These wagen, dass viele Vermögenden, viele der Reichen das ganz gut finden, weil dann werden nicht sie kritisiert, sondern schuld an allem sind die Flüchtlinge, die Migranten und andere. Das ist bekannt, das stellen wir in dem Buch kurz vor, aber wir fügen an dieses Argument noch einiges an. Wir argumentieren, dass das erste Projekt der ökologischen Modernisierung viel zu wenig ernst genommen hat, dass im ökologischen Umbau bei vielen Menschen Ängste entstehen. Denken wir nochmal an das Heizungsgesetz, denken wir an die Aussage von Habeck, als der Krieg in der Ukraine losging, jetzt muss der Gürtel enger geschnallt werden. Was bedeutet das für viele Menschen, die gerade nicht so viel Einkommen haben, die die Erfahrung haben von Austeritätspolitik, von den Hartz-Reformen und anderen? Das bedeutet in ihrer Interpretation, die da oben machen so weiter, wie sie wollen. Die haben ihre Privatjets, ihre Yachten, die fliegen bald auf den Mond oder haben ihre Privatinseln, um sich zu retten. Und wir müssen das jetzt machen. Und das hat dieses erste Projekt des ökologischen Umbaus zu wenig ernst genommen. Also, dass der ökologische Umbau ein sozialer Umbau sein muss, dass er auch sich mit kräftigen, mächtigen Interessen anlegen muss, das hat dieses erste Projekt unterschätzt. Und wir argumentieren, das ist ein Einfallstor für die rechtsautoritären Kräfte. Wir zitieren eine Studie von 2 Kolleginnen in Wien, Birgit Sauer und Otto Penz, die haben sich mal die Reden von Höcke und Kickel angesehen und zeigen, wie die in ihren Reden mit den Ängsten, auch mit den ökologischen Ängsten der Menschen spielen, um sozusagen ihre Message rüberzubringen. Kara Duggett, eine Kollegin aus den USA, hat das mal die Petromaskulinität genannt. Da gibt es sozusagen eine Maskulinität, eine Männlichkeit, die ganz stark mit dem fossilen Kapitalismus verbunden ist und die wird aus Sicht vieler in Frage gestellt und die AfD oder FPÖ schwingen sich nun auf, diese Petromaskulinität zu verteidigen. Also, diese Konstellation von Ängsten, von für viele Menschen unglaubwürdiger Politik, weil der ökologische Umbau kein sozialer und ökologischer Umbau ist, der ist das Einfallstor für die antiökologische Politik. Und das kann so weit gehen wie jetzt in den USA. Mir wird ganz bange, Ihnen wahrscheinlich auch, dass eben der Angriff auf die Institutionen so massiv läuft, vor allem natürlich auf die Institutionen, die noch progressive Inhalte sozialer Art, internationaler Art, also denken wir an USAID oder eben umweltpolitischer Art verkörpern. Meine Einschätzung wäre, dieses Projekt wird nicht auf Dauer sein, aber es wird so viel Schaden anrichten, dass folgende Regierungen erstmal damit beschäftigt sein werden in den USA oder auch in Argentinien. Denken Sie an Javier Milei, der ja ganz ähnlich vorgeht, erstmal die Scherben wieder zu kitten von dem, was gerade angerichtet wird. Und deshalb bedarf es eines dritten Projektes, das, was wir einen solidarischen Umbau der imperialen Produktions- und Lebensweise nennen. Und Wissenschaft ist ja kein politischer Akteur. Also ich argumentiere jetzt hier nicht als NGO-Aktivist oder als Klimabewegter, sondern was wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen können, sind Erfahrungen aufarbeiten oder die Bedingungen genauer zu verstehen, unter denen diese Ansätze für einen solidarischen Umbau gestärkt werden. Und dazu abschließend einige Bemerkungen. Das Schwierige ist, als Prinzip einer solidarischen Produktions- und Lebensweise eine Gesellschaft zu schaffen, in der wir nicht mehr die imperiale Lebensweise leben müssen. Ich hoffe, der Unterschied wird klar. Es ist ja nicht die individuelle Wahlmöglichkeit, die imperiale Lebensweise zu leben oder nicht, sondern es sind die gesellschaftlichen Bedingungen, mit denen wir die imperiale Lebensweise leben. Wir haben bestimmte Infrastrukturen in unserer Gesellschaft. Wir haben bestimmte Ernährungsweisen, bestimmte Weisen, uns zu kleiden, zu wohnen und so weiter, die uns ja gar nicht eins zu eins zugänglich sind. Und die gilt es zu verändern. Es ist eben nicht nur die individuelle Wahl, wichtig genug, verantwortungsvoll zu konsumieren, aber es ist neben der individuellen Wahl eben auch die gesellschaftliche Voraussetzung, anders leben zu können. Und dazu braucht es, dazu rezipieren wir viele Studien, eine viel grundlegendere Infragestellung des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems und damit auch der Lebensweise, wo der Profit und die Anhäufung von immer mehr Kapital in Frage gestellt wird und diese enorme Fokussierung auf Wachstum. Ja, wenn Sie heute einen Politiker, Politikerin fragen, die nicht wirtschaftspolitisch versiert sind, was sind drei Vorschläge, um aus der Krise rauszukommen, gibt es drei Antworten. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, es scheint allen klar zu sein, wir müssen einfach wieder wachsen. Und die Frage ist, welches Wachstum? Warum ist dieser Wachstumsimperativ so stark? Ich komme da gleich nochmal zurück. Also wäre ein alternatives Prinzip, auch da stellen wir viele Studien vor, die Sorgewirtschaft, also eine Wirtschaft, die nicht um des Profitwillens, sondern um der Sorgewillen für andere Menschen, für sich selber, für die Natur da ist. Und da muss in vielen Bereichen mit diesem einseitigen Profitprinzip gebrochen. Das heißt nicht, dass alles verstaatlicht wird oder dass jetzt den Unternehmen das Eigentum in Frage gestellt wird, sondern dass es eben starke Regeln gibt, die diese Sorgeprinzipien stark machen oder eben auch Fragen von einer sozialen, ökologischen Infrastruktur. Was bedeutet öffentliche Infrastrukturen, die nicht dem Profitprinzip unterworfen sind? Und zum Glück haben wir noch einen Schul- und Hochschulbereich, einen Bildungsbereich in Deutschland, wo eben Infrastrukturen des Lernens zur Verfügung gestellt werden, die nicht dem Wachstums- und dem Profitprinzip unterworfen sind. Also wäre die Antwort nicht wie von Robert Habeck vor 3 Jahren, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen und mit wir meint er eher die Schwächeren, sondern was ist ein anderes Wohlstandsmodell? Und die gute Nachricht ist ja eigentlich, wir sind hier im Raum von Wissenschaft an der Universität Hamburg, es gibt ja unglaublich viele Vorschläge, Erfahrungen, Studien, wie wir unsere Wirtschaft umbauen können. Wir wissen, wie eine zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährung aussieht, dass sie fleischarm sein muss, dass sie saisonal sein muss, regional, ökologisch. Ja, zurück zum Sonntagsbraten könnte man als populäres Motto vertreten. Und da gibt es eben ganz viel Wissen. Wir wissen, wie ein Mobilitätssystem aussehen muss, das auf die Zentralität des Autos verzichtet, das den öffentlichen Verkehr zurückdrängt, das auch über weitere Wege das Fliegen sozusagen nicht mehr notwendig macht, also das Mittelstreckenfliegen und anderes. Wir wissen, dass wir andere Formen der Stadtentwicklung brauchen. Ein attraktives Leitbild wäre, wie sieht ein autobefreites Hamburg in 20 Jahren aus? Und autobefreit heißt nicht, es gibt ja keine Autos mehr, aber vielleicht noch 20%. Und das Übliche, der Transport von A nach B, wird nicht mehr mit dem Auto geleistet. Dazu muss Politik, müssen Staat in die Pflicht genommen werden. Meistens sind staatliche Politiken ja gegen Nachhaltigkeit gerichtet, für die fossilen Interessen, das erleben wir gerade wieder. Maximal geht es in diese ökologische Modernisierung. Aber wir argumentieren, und viele Studien zeigen das, die Strukturen des Staates müssen verändert werden. Wir bräuchten eine Art sozial-ökologischen Wohlfahrtsstaat. Also nicht nur Umweltpolitik als sektoralen Sektor oder maximal für die Sonntagsreden, sondern die staatlichen Politik und die staatlichen Strukturen müssen sehr systematisch auf soziale und ökologische Fragen ausgerichtet werden. Und vor diesem Hintergrund haben wir einen Bericht verfasst. Sie kennen das vom Weltklimarat, gibt es ja diese großen Klimaberichte, die Assessment Reports alle paar Jahre und sogenannte Spezialberichte, auch vom Weltklimarat. Und wir waren der Auftrag, 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler während 2 Jahren einen Spezialbericht für Österreich zu machen mit dem Titel Strukturen für ein klimafreundliches Leben in Österreich. Und die Aufgabe des Berichtes ist, das Wissen, das bestehende wissenschaftliche Wissen zusammenzuführen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen oder sogar Politikempfehlungen. Und die zentrale Politikempfehlung, die dieser Bericht entwickelt, aus der Fülle der wissenschaftlichen Beiträge ist, ich habe das Stichwort schon genannt, die Entwicklung von sozial-ökologischen Infrastrukturen im Bildungsbereich, im Mobilitätsbereich, im Ernährungsbereich, in vielen anderen Bereichen, die nicht dem Profitprinzip unterworfen sind, wo viel stärker auf Qualitäten geachtet werden kann, wo nicht per se gewachsen werden muss und anderes. Das ist sozusagen eine der zentralen Aussagen dieses Berichtes. Was sind die Bedingungen für ein klimafreundliches Leben in Österreich? Kontroverser ist bei der Debatte um Alternativen die Frage von Postwachstum und Degrowth. Wie kommen wir aus diesen, ich habe es schon erwähnt, Wachstumszwängen heraus? Wie kann eine Gesellschaft sich darüber verständigen, dass bestimmte Branchen zurückgebaut werden müssen, damit wir zukunftsfähig bleiben? Das ist ja die Herausforderung, die wir haben. Wie kann ein Automobilsektor umgebaut werden zu einem Mobilitätssektor, dass das Powerhouse Autoindustrie in Deutschland zu einem Powerhouse Mobilitätsindustrie wird und nicht mehr per se Autos produzieren muss, auf Teufel komm raus? Wie kann eine Landwirtschaft umgestaltet werden, die nicht immer mehr industrialisiert wird mit hohen ökologischen Kosten, sondern die wirklich saisonal, regional und nachhaltig ist? Das sind Fragen, die wir aus der wissenschaftlichen Diskussion herausstellen. Also Degrowth oder Postwachstum heißt für mich nicht schrumpfen. Heißt für mich nicht, wir freuen uns, wenn wir eine wirtschaftliche Rezession haben. Sondern Postwachstum bedeutet raus aus dem Wachstumszwang. Es ist ein mittelfristiges Modell, weil Rezession heißt in der Regel, die wird ausgetragen zu Lasten der Ärmeren. Volkswagen sagt, wir entlassen 30.000 Leute. Das ist Rezession, das ist aber nicht Postwachstum. Postwachstum bedeutet eine Strategie, dass Volkswagen begleitet von öffentlicher Unterstützung, vom Staat, raus kann aus dieser Fokussierung der Produktion von Automobilen. Also nicht Verzicht, sondern Umbau. Das wäre die Strategie. Im Schlusskapitel des neuen Buches haben wir ganz viele Vorschläge, die ich jetzt aus Zeitgründen auch, auf die ich gar nicht eingehe, sondern ich möchte noch einen Gedanken formulieren, und zwar vor dem Hintergrund dessen, wie stellen wir uns gesellschaftliche Veränderungen vor und wer soll die gesellschaftliche Veränderung voranbringen? Und wir schlagen den Begriff der transformativen Zellen vor. Der Begriff besagt, dass nicht nur soziale Bewegung, die Politik, progressive Unternehmen den Umbau voranbringen soll, begleitet von Wissenschaft, von Öffentlichkeit, sondern dass wir ja in den bestehenden Organisationen, in den Schulen, in den Hochschulen, in den Betrieben, in der öffentlichen Verwaltung immer auch Menschen haben, kleine Gruppen, die mehr wollen, die einen sozialen und ökologischen Umbau voranbringen wollen. Und diese Subgruppen, ich sag mal das Beispiel Schule, die 5 oder 6 oder 10 Lehrerinnen einer Schule, die wirklich eine andere Bildung wollen, eine andere Ausbildung, Bildung für die jungen Menschen, dass die sich ermuntern und dann wirklich schauen, was können wir im Rahmen der Lehrpläne auch an anderer Bildung, an anderen Impulsen reinbringen, die die jungen Menschen ökologisch und sozial besonders sensibel macht, auf der Höhe der Zeit. Ja, und für die Hochschulen, wir sind ja an der Uni Hamburg, gilt ja das Gleiche. Das ist so die Idee, ganz knapp noch am Ende, der transformativen Zellen. So, was sind die Takeaways? Ich wurde gebeten, eine Zusammenfassung zu machen auf einer Folie. Mein erstes Argument war, wir erleben aktuell klimapolitische Rückschritte. Das hat viel mit der Macht von Kapital, von zögerlicher Politik zu tun, mit dieser Orientierung am Wachstumsmotor. Wir hätten auch noch die Geopolitik erwähnen können, mit der autoritären Rechten, aber eben auch ganz stark mit der imperialen Lebensweise oder genauer mit der imperialen Produktions- und Lebensweise, die erstmal viele Menschen wollen. Das ist ja nicht irgendetwas, was von oben aufgedrückt wird. Doch damit, mit der weiteren Vertiefung der imperialen Lebensweise, kommt der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, immer mehr ans Limit. Und ich habe diese drei Dimensionen kurz aufgeführt. Zweiter Teil der Vorlesung. Es gibt konkurrierende Projekte, wie nun in der aktuellen Konstellation agiert wird. Und da habe ich unterschieden zwischen grünem Kapitalismus und einem rechtsautoritären Antiökologismus. Aber wichtig wäre aus meiner Sicht, und das viel belegt mit vielen Studien, eine solidarische Lebensweise. Und ganz am Ende habe ich den Begriff der transformativen Zellen eingeführt. Und Aufgabe der Wissenschaft, Aufgabe von solchen Ringvorlesungen ist es, die aktuellen Dynamiken zu verstehen. Ich hoffe, dass Sie heute einige Anregungen bekommen haben, aber auch die förderlichen Bedingungen für den anstehenden Umbau zu untersuchen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt mit seinem Vortrag Imperiale Lebensweisen. Er hat ihn am 22. April an der Uni Hamburg gehalten, und zwar im Rahmen der Reihe Reclaiming Tomorrow, Ringvorlesung zur Klimakrise. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.